hört Puls 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster.
Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Puls 1906. Ich bin wie immer Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt
Carsten Schulte, und der sitzt dir heute tatsächlich auch ganz physisch gegenüber.
Ja, wie immer eigentlich.
Ja, wie fast.
Metaphysisch, physisch.
Wie fast immer. Wir haben uns aber heute mal wieder Zeit genommen und haben uns beim SC Preußen Münster eingenistet. Ja. Wir gucken also, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, sehen wir die Abendsonne über dem Preußenstadion, dem LVM Preußenstadion.
So viel Zeit muss sein, ne?
So viel Zeit muss sein, versinken. Da hinten sind die Bagger noch in Bewegung. Aber wir sind heute auch nicht allein.
Nein, wir haben heute einen Gast. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn es da uns gelingt. Und ein bekanntes Gesicht aus dem Stadion für viele. Ein bekannt und ein wichtiger Arbeitnehmer bei Preußen, weil er ziemlich viel für die Öffentlichkeit macht.
Sichtbare Dinge, so würde
Sichtbare
ich das,
Dinge, ne?
So würde ich das auch sagen. Ja. Herzlich willkommen, Nico Rensing.
Wer es nicht weiß, das ist Merchandising-Chef von Preußen Münster.
Genau, das hätte ich dir jetzt, das kannst du jetzt gleich mal schön selber erklären. Erstmal danke, dass wir hier heute deine Gäste sein dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, und wir werden dich gleich ein bisschen ausfragen. Nico.
Hallo Carsten, hallo Martin, danke für die Einladung.
Gerne.
Erzähl doch zum Anfang erstmal so ein bisschen, also die meisten werden dich kennen, aber erzähl doch mal für alle anderen, wer bist du eigentlich und was hast du bisher gemacht?
Ich bin 51, bin Münsteraner, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit meiner Kindheit Preußen-Fan. Mein Vater und mein Onkel, die haben mich damals immer mal mitgenommen als Kind, und bin seit frühesten Teenagerjahren, also so seit Ende der 80er, Anfang der 90er, sage ich mal so, Teil der Fanszene und begleite den Verein seither.
Über die Root Boys dann auch, ne?
Genau, das kam dann später, dass wir dann 94 auch so eine Art Fanclub, wir haben uns nie so gesehen, sondern waren ein lockerer Freundeskreis und haben dann 94 diese Root Boys-Fahne, die vielleicht einigen schon aufgefallen ist, vorm A-Block, haben wir die 94 diese Root Boys-Fahne gemacht und und habe schon viele Höhen und Tiefen in der Fanszene miterlebt und teilweise die Fanszene als Protagonist so ein bisschen miterlebt, aber auch phasenweise dann als Schillerbeobachter oder auch mal als Kritiker. Und war dann phasenweise, habe ich mich zu verschiedenen Zeiten auch mal im Fanprojekt, heute Fangemeinschaft, engagiert. Und ja, habe ich schon viel mitgemacht, im Positiven wie im Negativen.
Jetzt nochmal so, wir haben heute ein spezifisches Thema. Wir reden mit dir über das Thema Merchandise, und das ist nun wirklich groß genug, das Thema. Trotzdem wollen wir einmal, das geht ja gar nicht anders, ganz kurz mit einem Wort bewerten, wie wir uns fühlen nach dem jüngsten Heimspiel gegen Hertha BSC.
Wie ich mich fühle? Ja, das war natürlich ein ätzendes Ergebnis und ein ätzender Ausgang des Spiels, wenn du so einen Lucky Punch dann irgendwie in der letzten, oder war es wirklich die letzte Spielszene oder nahezu die letzte Spielszene. Ja, natürlich war man dann auch enttäuscht, ne? Also als Fan und im Sport, also ich will das auch gar nicht weiter bewerten, das ist nicht meine Baustelle im Verein. Ich bin da auch Fan geblieben und immer noch Fan. Und will das gar nicht weiter. Also ich beobachte das und habe da immer noch die Fansicht.
Sollen wir das bewerten, Carsten, was wir da gesehen haben?
Wir dürfen das besser bewerten, aber in aller Kürze, Martin, mach's mal knackig.
Das war gar nichts. Nein. Erste Halbzeit, wie schon gegen Kaiserslautern, mehr oder weniger verschlafen. In der zweiten Halbzeit dann versucht, den Rückstand wieder wegzumachen, was ja relativ schnell gelungen ist.
Hat ja gut geklappt.
Ja, dann quasi das Spiel größtenteils auf Augenhöhe halten können in der zweiten Halbzeit. Viel wegverteidigt, außer in der Schlussphase, da wurde es auf einmal wieder mehr von Hertha, und ja, dann so ein amateurhafter Fehler, sorry, auch wenn der Trainer das auch schon direkt anspricht, die Mitspieler sprechen das an, das darf einfach nicht passieren. Du darfst niemals dich auf so ein Manöver einlassen im Fußball.
Ja, das war nicht ideal, das mal so zu sagen. Das setzt natürlich jetzt den SCP wieder hart unter Druck vor dem Spiel in Dresden, eine der besten Rückrundenmannschaften. Ich habe da eine private Meinung dazu, wie das ausgehen wird. Das will ich aber heute nicht erörtern. Ich bin ja kein, Defaitist. aber so richtig mega optimistisch bin ich im Moment nicht. Aber gut, Martin, das soll heute nicht unser Thema sein.
Vor Braunschweig waren die wenigsten optimistisch.
Genau. Also, hoffen kann man ja immer. Ja. Und der Nico guckt auch total optimistisch aus der Wäsche.
Unbedingt, unbedingt immer optimistisch bleiben.
Hacken wir dieses Thema einmal eben ab. Nico, komm, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein. Ich fange mal an. Zu irgendeinem Zeitpunkt hast du in deinem bisherigen Job gesessen und bist aufmerksam geworden auf eine Stellenanzeige, die der SC Preußen Münster geschaltet hat. Was war das für ein Moment? Kannst du dich daran erinnern? Und was war so deine erste Reaktion, als du das gesehen hast? Also an welcher Stelle hat es da irgendwie Klick gemacht bei dir?
Also muss ich ein bisschen ausholen. Ich war vorher 18 Jahre lang bei einer Münsteraner Armbanduhrenfirma, der Firma Meistersinger. Und war da 18 Jahre und auch viele Jahre gut zufrieden. Und dann war ich zum damaligen Zeitpunkt 49 und aufgrund der Dauer der Arbeit dort war ich so ein bisschen routiniert oder eigentlich sehr routiniert im negativen Sinne. Also Routine ist ja was Positives auch in so Arbeitsabläufen, kann das ja auch was sehr oder ist das auch was sehr Positives. Das ist das, was bei Preußen manchmal noch so fehlt, so Routine in Prozessen und Arbeitsabläufen. Jedenfalls war ich da dann auch, um zum Negativen zu kommen, so ein bisschen gelangweilt. Und ich war damals 49 und wollte mich einfach noch mal irgendwo anders reinschmeißen und noch mal irgendwo neu anfangen. Und neue Branche oder neue Firma. Jetzt ist es keine Firma, sondern ein Club geworden. Auf jeden Fall war ich irgendwie auf der Suche noch mal nach einer neuen Herausforderung. Und habe dann, weil ich halt natürlich, wie das in der heutigen Zeit so ist, in verschiedenen WhatsApp-Gruppen bin mit verschiedenen Preußen-Fans, damals diese Stellenanzeige durch eine WhatsApp-Gruppe erfahren und habe nur so gedacht, ach cool, interessant, dass der Verein sich da neu aufstellt. Und habe das, obwohl ich beruflich irgendwie nach einer neuen Herausforderung auf der Suche war, habe das irgendwie gar nicht auf mein Leben projiziert. Es ist in meinem Kopf, hat das nicht stattgefunden, dass ich mal für Preußen Münster hätte arbeiten können oder mich geschweige denn überhaupt da erstmal bewerben können. So, das hat eigentlich nicht stattgefunden. Und eine Woche später, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, circa eine Woche später, gehe ich abends mit meinem Hund spazieren und komme so runter und denke so über meine Zukunft nach. Und dann hat es irgendwie so eine Woche später erst Klick gemacht. Also das war ja gar nicht so in dem ersten Moment, ah, coole Stellenausschreibung, da bewerbe ich mich, sondern da war eine Woche oder circa eine Woche lag da dazwischen. Und dann war ich plötzlich Feuer und Flamme und habe gedacht, ach, wie wäre das denn, wenn ich mich bei Preußen Münster bewerben würde und da die Merchandise-Leitung machen würde, das wäre da super. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Frau gesagt, ich habe eine Idee, was ich noch mal machen will.
Schatz, ich habe da was gehört.
Ich habe eine Idee und wie findest du das? Und die war dann so ganz offen und gesagt, ja, klingt doch gut, ist doch cool, bewerb dich doch mal und wirf deinen Hut in den Ring. Was ich dann getan habe und dann Bewerbung geschrieben und so allein beim Bewerbungsschreiben habe ich dann schon so gedacht oder war das fast, hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass es so ein, dass schon meine Gedanken gerattert haben, was könnte man da alles machen und so. Und das habe ich dann so ein bisschen auch in die Bewerbung gepackt. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Dann hatte ich irgendwann mein Vorstellungsgespräch damals mit dem Ole, also Ole Kittner, der damals ja noch Geschäftsführer Marketing und Kommunikation, so hieß es damals, war. Und Peter Niemeyer war damals ja noch Geschäftsführer Sport, Bereich Sport. Jedenfalls hatte ich mit Ole mein Vorstellungsgespräch und das war total angenehm und total, ja, das hat mich eigentlich bestärkt. Und ja, irgendwie dann ein paar Tage später hat das Telefon geklingelt und dann hat man noch irgendwie drei Sätze, anderthalb Minuten kurz über Kohle gesprochen und dann war aber irgendwie direkt klar, dass das gut ein Match und dass ich ja, da voll Bock drauf habe und ja, der Verein, der Club war dann offensichtlich auch der Meinung und ja, das war dann alles so im September 23 und am 15. Oktober 23 bin ich dann hier reingeflogen und bin dann hier angefangen und habe mich dann hier reingeschmissen.
Und kein bestelltes Feld vorgefunden, sondern muss das quasi alles wieder von vorne und neu aufbauen.
Das war so, ja, ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Vergangenheit gucken, weil ich gar nicht das bewerten will und bewerten kann. Und die Leute sagen dann immer, ja, das damals, das lief alles so schlecht. Aber man muss auch einfach bedenken, da war Corona noch gar nicht so weit weg. Dann warst du damals Viertligist. Und der Verein war jahrelang auch in 10er-Jahren, in 0er-Jahren immer in Positionen, wo du ganz oft natürlich auch finanziell mit dem Rücken zur Wand standest und dass der Verein da auch andere Sorgen hatte, völlig okay. Und wie gesagt, aber ich kann und will auch die Zeit vor meiner Zeit gar nicht so bewerten. Ich habe mich dann hier reingeschmissen und ja, die Ärmel hochgekrempelt und Gas gegeben. So.
Wir haben das ja eine Zeit lang begleitet und auch bewertet.
Also ich kann mich an viele, viele Podcasts erinnern, in denen wir geschimpft haben über das Merchandise beim SCP. Und ganz ehrlich, es gab so Zeiten, da haben wir in den Fanshop geguckt, online.
Ja.
Da hast du Gänsehaut gehabt, also wegen der Abwesenheit ja, genau. des Angebotes. Das wirst du auch wissen, brauchst du nicht zuzugeben heute. Obwohl, kannst du auch sagen, weil du weißt ja, wie das
damals ja, war. Ja, ich finde immer, das ist auch, wenn man jetzt, ich habe das ja jahrelang auch als Fan und so als Beobachter. Und wie im Bereich Sport kritisieren die Leute und ich selber bin ja dann auch Fan. Und das ist ja auch das Schöne in dieser Branche oder jetzt an meinem Job. Ein Fußballverein ist ja was Hochemotionales. Und dann haben die Leute natürlich positive Emotionen und negative Emotionen. Ob in der 79. Minute der Spieler eingewechselt wird oder der Spieler eingewechselt wird oder das Merchandise super ist oder das Merchandise scheiße ist. Das ist, alle wissen es besser und das ist natürlich hochgradig emotional, im Positiven wie im Negativen. Aber um da auch mal eine Lanze zu brechen, kein Club der Welt, es sei denn, du kreierst einen Club am Reißbrett als Marketingprodukt, was es ja auch geben soll. Kein Club der Welt baut vorher Strukturen auf und hat dann den sportlichen Erfolg. Also Kiel, als sie plötzlich hochgeflogen sind, dritte Liga, zweite Liga, dann waren sie plötzlich Bundesligist, Darmstadt. Es gibt ja einen Haufen Beispiele. Ich weiß es von meiner Kollegin in Bielefeld, die dann plötzlich in Berlin im Endspiel standen. Also hast du sportlichen Erfolg, überfährt dich das in deiner Organisation. Und das geht allen Clubs so. Und andersrum, hast du keinen sportlichen Erfolg, steckst du erstmal deine ganzen finanziellen Mittel in den Kader und lässt viele Themen, die auch wichtig sind oder wichtig wären, links liegen. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht so auf die Vergangenheit eingehen, aber es ist immer leicht gesagt, warum Sachen damals passiert sind oder nicht passiert sind.
Du hast ja dann angefangen und hattest jetzt auch nicht die große Vorerfahrung mit dem Thema Merchandise beim Fußballclub. Hast du dich da versucht zu vernetzen oder funktioniert das gar nicht, dass man mit anderen Vereinen in Kontakt kommt?
Ja, also ich hatte natürlich, absolut, du hast vollkommen recht, ich hatte keine Erfahrung im Fußball-Merchandising. Dadurch, dass ich aber seit meiner frühesten Jugend, seit meiner Kindheit Fan bin und in der Fanszene gut vernetzt bin, glaube ich schon sagen zu können, dass ich weiß, was die Leute wollen oder nicht wollen. Und aber ja, ich war Anfänger, ich habe berufliche Vorerfahrungen mit Markenbildung, ERP-System, Einführung und Produkteinkauf, was alles so dazugehört und was dann auch, ob das Branche A oder B ist, ob du jetzt Fliesen einkaufst oder ein Preußen-Hoodie, also die Mechanismen sind auch ähnlich. Jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Also genau, ob ich mich vernetzt, hattest du gefragt. Genau. Und ja, nee, das war auch für mich ganz wichtig und ganz stark. Und das Interessante, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass diese Branche, diese Fußballbranche neben dem Platz total kollegial ist. Also natürlich bist du Rivale auf dem Platz und in der Liga und im Sport. Und natürlich gibt es so Differenzen und so Frotzeleien zwischen Vereinen in der Nachbarschaft und untereinander, so historisch gewachsen, die ich natürlich auch erlebt habe seit den 90ern und erlebt und auch gelebt habe. Aber das muss ich nun natürlich auch in meinem Job trennen und das ist total kollegial mit den anderen Clubs und Merchandise-Leitern oder E-Commerce-Mitarbeiter von größeren Clubs, die auch mehr so Abteilungs-, also so in Strängen arbeiten, in Themenfeldern. Das ist total nett und das ist total wichtig für mich, weil man dann nämlich auch mal fragen kann, wie macht ihr das, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht? Ja, total wichtig, sich zu vernetzen.
Ja. Aber Teil deines Jobs ganz am Anfang war sicherlich, diese Strukturen auch aufzubauen. Also nicht nur tatsächlich die Produkte selber in den Shop zu bringen, sondern auch zu gucken, die Mechanismen dahinter, dass ihr ein vernünftiges Warenwirtschaftssystem habt, dass ihr eine funktionierende Versandlogistik dahinter habt. Ihr habt ja dann mittlerweile einen Partner.
Genau, also das war immer so ein bisschen die Krux jetzt die letzten fast 2,5 Jahre, dass man Strukturen aufbauen musste mit einem ERP-System, also so ein Warenwirtschaftssystem, was es vorher nicht gab. Vorher hat man mit Excel-Tabellen rumhantiert, was ein Fiasko ist und fehleranfällig. Und überall, wo Menschen Tabellen oder Dateien ausfüllen müssen, wird es vergessen oder fehlerhaft gemacht. Und ja, also das war eben die Krux, dass du den Alltag stemmen musstest. Und Oktober 23 war man dann ja gerade Drittligist und dann, ja, wir wissen es alle, dann bist du halt natürlich, ich will nicht sagen durch die dritte Liga geflogen, aber plötzlich warst du dann schwuppdiwupp, irgendwie lief das alles ganz gut und warst dann plötzlich Zweitligist. Und das war die große Krux, dass man halt Strukturen, dass ich am Anfang Strukturen aufbauen musste, softwareseitig, aber auch in Arbeitsprozessen und mit dem Fulfillment-Partner, also Fulfillment heißt der Logistikdienstleister, der hinter so einem Online-Shop hängt, der dann da die Päckchen packt und deine Lagerverwaltung macht. Und das musste sich alles einspielen. Und ja, und das musste man alles aufbauen, was wir jetzt auch getan haben und auch erfolgreich getan haben. Und durch die Zeit der Wachstumsschmerzen mussten wir durch und haben das aber jetzt, also nicht abgeschlossen, so ein Prozess ist nie abgeschlossen, aber die elementaren Schritte, also es gibt ein ERP-System, was funktioniert. Ich glaube, sagen zu können, dass das Fulfillment gut funktioniert, dass die Leute pünktlich und zeitnah und mit einer guten Quote fehlerfrei die Päckchen bekommen, ihre bestellte Ware bekommen. Ja, insofern hat man da schon viel erreicht. Aber das war am Anfang auch herausfordernd.
Also ich kann dir zumindest mal bestätigen, ich habe vor ein paar Wochen mal so eine Preußentasse bestellt, weil meine alte in die Fritz gegangen ist. Und das Ding kam sauber, gut verpackt und relativ zügig bei mir an. Insofern denke ich, liegst du da durchaus richtig, wenn du sagst, das scheint sich ein bisschen angespielt zu haben. Muss ja immer erst ein bisschen ruckeln. Nico, wir machen einen ganz kurzen kleinen Break. Das brauchen wir immer einmal zum Durchatmen. Und danach, dann fragen wir dich mal ein bisschen aus zu deiner ganz konkreten Arbeit. Das hören wir dann gleich. So, das sind wir wieder. Nico, ich habe gesagt, wir fangen mal an, dich ein bisschen auszufragen. Zuerst mal eine Fachfrage an dich. Du bist ja sowohl als Fan wie auch als Leiter Merchandise qualifiziert genug, um zu sagen, was für eine Grundausstattung an Merchandise jeder vernünftige Fan zu Hause haben sollte. Das ist hier eine Handlungsanweisung. Das wird später auch kontrolliert und abgefragt im Stadion. Was muss unbedingt gekauft werden? Wo liegen da die Schwerpunkte für dich?
Ja, einmal alles bitte.
Nein, nein. Also, einmal mit alles.
Nein, ich freue mich immer, wenn ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit hier zum Stadion und wenn ich durch die Stadt fahre und über die Hammerstraße, durch die Promenade oder ich gehe durch die Stadt und wenn Leute also irgendwie ein Cap tragen oder eine Mütze oder eine Jacke oder mit Trikots joggen gehen oder ein Vater mit dem Kinderwagen irgendwie durch die Promenade spazieren geht und hat ein Trikot an, irgendwie am Dienstagabend oder so. Ja, also...
Ja, das hat sich schon was getan. Ne?
Das freut mich immer. Ja. Und ja, also ich meine, das ist ja auch immer, der Verein wird dadurch, also Merchandise ist natürlich auch etwas, wo der Verein Umsätze mitmacht, im besten Falle auch Margen generiert, beziehungsweise Gewinne erzielt. Und es ist natürlich aber auch ein Marketing-Tool und du erreichst eine Sichtbarkeit in der Region, im Münsterland und das ist natürlich toll.
Martin, wir haben schon so oft darüber gesprochen, wie sich das Bild, gerade dieses Bild, was du beschreibst, Nico, ne, auf der Promenade mit Preußentrikot unter der Woche, Innenstadt. Wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Du erinnerst dich bestimmt auch noch an Zeiten, da konntest du am Spieltag in der Stadt gucken, wo irgendjemand mal einen Preußenschal trägt. Heute ist das...
Als früher wurde man ja ausgelacht und wenn ich früher irgendwie joggen gegangen bin um den Aasee und du hast jemand anderes mit einem Preußentrikot gesehen, dann kanntest du den. Dann war das irgendwie Georg Krimprovo oder Marco De Angelis oder irgendeiner aus der Kurve oder ein Allesfahrer. Also tatsächlich habe ich so den Eindruck, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber früher bist du durch die Stadt gegangen und hast irgendjemanden mit einem Preußenschal gesehen und dann hast du den vom Sehen gekannt. Also ich kann mich an diese Zeiten erinnern, das war so. Und du bist ja auch mit 50 Leuten zum Auswärtsspiel nach Saarbrücken gefahren oder so. Also, und das ist natürlich lange vorbei, die Zeiten, und das ist auch gut so.
Ja. In Teilen ja.
Also gar nicht so lange, aber sie sind vorbei.
Hoffentlich, für immer. Also das Trikot ist natürlich immer was Besonderes. Ne? Das kommt ja jedes Jahr neu, wird heftig erwartet, ist eigentlich auch so die Markenbotschaft schlechthin. Dann mit Hauptsponsor und Wiedererkennungswert. Wie läuft das eigentlich so ab? Ganz stumpf gefragt, wie machst du das, dass da ein Trikot kommt für uns?
Ja, also wir haben mit Jakko ein super Partner, der wirklich sehr partnerschaftlich arbeiten. Die kommen ja aus dem Schwäbischen, aus Baden-Württemberg. Und ist eine ganz sympathische Firma und die geben natürlich gewisse Deadlines vor, dass die sagen, bis dann und dann müsst ihr das und das einreichen, damit wir sicherstellen, dass zum Saisonanfang die Ware da ist oder auch erstmal der ganz salopp der oder zwei Trikotsätze für die erste Mannschaft, wenn du das erste Testspiel hast, dass du dann damit auflaufen kannst und dass die auch zur neuen Saison dann auch die Ausstattung des Profikaders oder aber auch der Jugendabteilung da ist. Und das ist ja umfasst ja nicht nur irgendwie die Trikots, sondern Shorts und Stutzen und was weiß ich, Windbreaker, Rainzipper, keine Ahnung. Also ist ja umfassend. Also Jaco nimmt uns an die Hand und wir kommen mit Trikotideen. Also wir haben ja bei Jaco die Möglichkeit, Trikots selber zu gestalten und da sind wir relativ frei und das macht man natürlich mit denen in Abstimmung, aber wir liefern erstmal so die Ideen oder so Designleitplanken. Ist das längs gestreift, quer gestreift, hat das pinke Tupfer oder ist das vornehmlich schwarz-grün oder weiß-grün oder so. Also wir geben gewisse Leitplanken vor und so entwickelt sich das dann im Prozess, dass man dann so ein Trikot designt und irgendwann ein Design festlegt und dann irgendwann die Bestellung platziert und dann feuerfrei.
Ja. Und die verkaufen sich ziemlich gut, ne? Kann man so sagen.
Die verkaufen sich ziemlich gut, ja.
Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, möchtest du das?
Letztes Jahr zum Beispiel, das Trikot ist super gelaufen, weiß ich.
Das war auch auf der JV-Thema.
Genau, also letztes Jahr haben wir 17.000 Trikots in den Markt gebracht, was für Preußen Münster crazy. Sensationell ist. Ja, es ist crazy. Also ja, das ist schon, also ich meine, gut, man muss natürlich auch sagen, war das erste Zweitliga-Trikot seit 35 Jahren. Es hatte eine frische Optik mit diesem weiß-grün längs gestreift, mit den Preußen-Adlern so drin. Also es war es war optisch top. Die sportliche Situation war top. Du bist plötzlich Zweitligist gewesen. Oder bist du immer noch, aber dann in der Saison. Und ja, das hat sich fulminant verkauft. Und dieses Jahr werden wir die Zahlen wieder erreichen und vielleicht ein bisschen darüber liegen.
Oh, Wahnsinn.
Wie teilt sich das eigentlich auf? Das Haupttrikot wird mit Sicherheit am meisten, das Heimtrikot wird mit Sicherheit am meisten gekauft, oder?
Das ist so. Also die meisten Fans kaufen das Heimtrikot, weil das Heimtrikot ja eben das Heimtrikot ist. Ja, ich glaube, da gibt es aber auch Unterschiede, das habe ich noch nicht so zu Ende erforscht und ob es da auch, also es gibt unterschiedliche Menschen, glaube ich, die einen kaufen ein Trikot, weil sie das Heimtrikot kaufen wollen und andere kaufen das schönere Trikot, was ihnen besser gefällt, ob es dann das eine oder das andere ist oder vielleicht sogar das dritte Trikot. Ja, das ist sehr unterschiedlich, ja.
Jetzt gab es ja in den letzten Jahren rund um das Trikot, da seid ihr so ein bisschen, glaube ich, vom Erfolg auch überrannt worden. Immer mal wieder Probleme mit der Lieferbarkeit. Dann waren irgendwie bestimmte Größen einfach ganz schnell weg, ne? Die gängigen Größen. Ist das so, dass man das also beim besten Willen einfach, so, also du kannst ja nicht auf Verdacht denn einfach 15.000 Trikots bestellen. Also du wirst ja schon so ein bisschen defensiv rangehen und sagen, okay, wir nehmen im ersten Schwung mal so und so viel, aber dann musst du halt nachbestellen, dann kann es dauern. Ist das so einer der Gründe, warum das dann mit der Lieferbarkeit manchmal schwierig ist und habt ihr das mittlerweile so ein bisschen besser im Griff?
Ja genau, also du hast das schon richtig analysiert, all das, was du sagst, ist richtig. Das haben wir auch so analysiert, aber wir haben das kannst du fast, so ein bisschen ketzerisch gesagt, kannst du das als Club gar nicht richtig in den Griff kriegen, weil, und die Preußen-Fans in Foren oder in Social Media, die tun dann immer so, ah, Preußen, das ist, oder jahrelang war so der Tenor, sind die doof, irgendwie, die kriegen das nicht hin, die lassen total Geld liegen. Was man aber einfach sagen muss, dass das allen Clubs so geht. Ich weiß es vom VfB Stuttgart, als sie eine Bombensaison gespielt haben, sind die plötzlich viel zu früh ausverkauft. Als Bayer Leverkusen mit Alonso plötzlich wahnsinnige Saison gespielt haben, Darmstadt, Kiel, also alle Clubs oder umgekehrt, wenn du eine Scheißsaison spielst und du kaufst viel zu viel ein und du hast eine dramatische, ätzende Saison als Club, dann, und du hast keine Nachfrage, so, dann kaufst du viel zu viel ein und gerade für uns, wo finanziell sind wir immer noch ein sehr, sehr kleiner oder einer der kleinsten Zweitligisten vom Etat her, für uns würde man viel zu viel einkaufen, wäre das auch ein totales Fiasko. So. Und deswegen musst du das gut austarieren. Und du entscheidest das, Martin, was du gerade gefragt hast, du entscheidest das ja, oder du musst die Bestellung ganz, ganz früh platzieren. Also viel früher, wo du jetzt noch gar nicht weißt, in welcher Liga spielst du denn? Bist du nächstes Jahr Drittligist und spielst jetzt vielleicht um diese Jahreszeit, bist du nächstes Jahr in der dritten Liga, spielst du gegen den Abstieg? Ich glaube nicht daran, ich will das nicht sagen, aber du musst ja bei solchen Szenarien alles einkalkulieren. Oder wir könnten auch jetzt die Liga halten und sind nächste Saison Zweitligist und nächstes Jahr um diese Zeit sind wir in der zweiten Liga Tabellenfünfter. Genauso verrückt, aber auch nicht auszuschließen. Also du musst ja von allem erstmal ausgehen. Und wie viele Trikots traust du dir denn zu? Und das ist gar nicht so einfach und es geht anderen Clubs genauso. Bei Jakko haben wir das große Glück, das kannst du bei anderen Ausstattern nicht. Tatsächlich kannst du bei anderen Ausstattern nur einmal im Jahr bestellen und that's it. Wir können bei Jakko noch 2-3 Mal bestellen. Also wenn wir die erste Lieferung bekommen im Juli oder Juni und erstmal den Erstbedarf decken, der große Trikot-Peak ist und da wollen natürlich jeder Fan will dann im Sommer zu Anfang der Saison das Trikot kaufen, waren wir letzte Saison dann auch im Oktober mal phasenweise so 4-6 Wochen ausverkauft und dann kam Mitte November wieder fürs Weihnachtsgeschäft die nächsten Trikots. Eigentlich ideal. Letzte Saison ist es eigentlich richtig gut aufgegangen. Andere guckst auch, du willst auch nicht im Mai, im April, Mai, Juni, Juli noch so viel überhaben. Also das muss jeder Verein und selbst die großen Clubs muss das austarieren, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig einkaufst. Und das ist wirklich ein Drahtseilakt.
Ja, gerade wenn es tatsächlich nur einmal im Jahr bestellbar wäre, das wäre...
Ja, genau. Also deswegen ist Jakko auch ein toller Partner für unsere Größenordnung, dass man da auch dann nochmal eine Bestellung platzieren kann, eine Zwischenbestellung. Theoretisch könnten die auch im Februar noch Trikots liefern, nochmal irgendwie eine kleinere Menge dann für den Rest der Saison.
Martin, du hattest in unserem Vorgespräch hattest du mal ganz speziell eine Frage zu dem Thema Sondertrikot. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Erzähl mal.
Na, die Frage ist relativ einfach. Wie sehr kann man dieses Thema Sondertrikot eigentlich ausreizen? Also irgendwann wird es ja dem Fan, manchem Fan dann auch zu viel. Schon wieder wollen die was Trikot und soll ich schon wieder kaufen?
Habe ich eigentlich eine sehr klare Meinung. Also ich bin klassischer Fußballfan und traditioneller Fußballfan und jetzt habe ich, könnte man auch ein bisschen ketzerisch sagen, habe ich die Seiten gewechselt, weil mein Job ist natürlich jetzt, den Konsum anzutreiben. Aber man muss sich eins bewusst machen, Preußen Münster, wir haben den kleinsten Etat immer noch und wir sind infrastrukturell auf der Geschäftsstelle, haben wir sicherlich immer noch eine der kleinsten Geschäftsstellen Administration der Liga. Und wir müssen Geld verdienen. Und wir müssen, um dass du hier, also die Fans, die das dann immer so sagen, willst du noch jahrelang nach Wiedenbrück fahren, ohne den Wiedenbrücker Kollegen zu nahe treten zu wollen? Also willst du Regionalligist sein oder willst du mal zum HSV fahren, wie wir es letzte Saison gemacht haben, oder willst du gegen Hertha spielen? So, und dann musst du halt Geld verdienen in allen Bereichen. Und ich finde das immer ein bisschen blauäugig oder auch ungerecht, wenn man jetzt uns sagt, wir würden so die Konsumspirale da ein bisschen überpacen. Und das finde ich eigentlich nicht. Bei Ticketpreisen hat der Fan ja gar keine andere Wahl. Aber der Fan, der eine möchte es kaufen, der andere möchte etwas nicht kaufen und dann kauf halt. Und da kann ich auch jeden Fan verstehen, fair enough. Also wenn einer sagt, ich interessiere mich nicht für Merchandise oder ich kaufe einmal im Jahr ein Trikot oder ich habe seit 2 Jahren Schal, kaufe mir meine Kaffeetasse oder ich kaufe gar nichts. Alles okay. Das kann aber jeder Konsument, jeder Fan, jedes Vereinsmitglied ja auch selbst, hat das ja selbst in der Hand. Und Sondertrikots, um dann nochmal konkret zu werden. Es ist ja so, wir haben 3 Trikots. Die sind vorgegeben. Die musst du machen. Das ist so. Da gibt es so sicher wie das Amen in der Kirche. So. Und dann haben wir immer mal wieder ein Sondertrikot, beziehungsweise wir haben ein DFB-Pokal-Trikot, was wir mit einem Partner, mit einem anderen Brustsponsor vermarkten. Und ja, nochmal, das ist das, was ich eingangs sagte. Du bist auf die Kohle angewiesen. So. Und dadurch ergibt sich das. Und dann hast du natürlich Sondertrikots bei gewissen Themen, die neuralgisch sind oder aus Fansicht auch schön sind, Jubiläen. Wir haben ja jetzt im Kalenderjahr 2026 haben wir ja auch mal noch mal so ein Jubiläum, da wird ja vielleicht auch noch mal was Spannendes da kommen. Da baut er
schon mal vor, ne?
Ja.
120 Jahre Preußen-Münster ist es, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Mindestens.
Ja, ja, und wir feiern ja auch so einen Baustellengeburtstag und so einen Stadiongeburtstag. Ja. Und ja, da können die Leute sich freuen und die Leute, die sich an so einem Trikot erfreuen und das gerne kaufen wollen. Ich freue mich, wenn das viele Leute kaufen. Und aber wer es nicht kaufen möchte, weil er meint, das interessiert mich nicht oder das ist mir zu konsumorientiert, auch fair enough. Also.
Aber künstliche Limitierung und so weiter ist nicht angedacht, zum Beispiel. So um die FOMO, also Fear of Missing Out, anzutreiben, wie es ja bei manchen passiert.
Da möchte ich nicht mehr drauf eingehen. Also das bleibt alles eine Überraschung.
Okay.
Gucken wir doch mal so einmal in aller Kürze. Wie sieht denn eigentlich so dein Arbeitstag jetzt aus in diesem Job, den du da beim SCP machst? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Was sind so die typischen großen Aufgaben, die du hast?
Also zum einen, wie schon gesagt, unsere Geschäftsstelle ist mit die kleinste der zweiten Liga und auch die Merchandise-Abteilung ist sehr, sehr, sehr klein. Wir sind das im Prinzip, sind wir, wenn ich jetzt das Fanshop-Personal rausnehme, die da einen tollen Job an der Front machen, an der Clemensstraße, sind wir hier auf der Geschäftsstelle im Prinzip 2,5 Leute. Der eine Kollege, der Matthäus, der macht einen ganz tollen Job und kümmert sich um E-Commerce. Und der Christoph Michel ist dazugekommen seit September letzten Jahres. Der ist so ein Jakko, macht also Jakko-Zentraleinkauf, so will ich es mal nennen. So, ich mache den Einkauf der Produkte ein bisschen so in Abstimmung mit den Lieferanten, mit den Produzenten, das Produktdesign, das Produktportfolio, was braucht man alles für Produkte, wie viele unterschiedliche Produkte, braucht man 5 Kaffeetassen, braucht man 4 Schals oder 8 Schals, also wie groß, wie breit, wie spitz, wie tief ist das Produktportfolio, um sowas mache ich mir Gedanken und setze es dann auch um. Und dann sind es natürlich die verschiedenen Kanäle. Also wir haben mit Phil im Fanshop eine Fanshop-Leitung. Aber da habe ich natürlich auch immer noch ein bisschen mit zu tun, dass das da irgendwie so alles läuft. E-Commerce, also an Spieltagen verkaufen wir Merchandise, also die Vertriebskanäle zu betreuen und dass das alles läuft, also dass die Ware auch vernünftig rausgeht. Ja, Organisation, Strukturen aufbauen immer noch. Ja, und in den letzten 2 Jahren ganz, ganz viel Zeit in diese Softwarelandschaft, ERP-System. Wir haben einen neuen E-Commerce-Shop aufgesetzt. Am Anfang war es auch erstmal viel Arbeit damals. Wir haben die Arkaden geschlossen und an der Clemensstraße aufgemacht. Ja, also die Themen sind vielfältig. Ja, also Merchandise einkaufen und zusehen, dass es rausgeht und verkaufen.
Merkst du das eigentlich direkt auch mit sportlichem Erfolg und Nicht-Erfolg, ob die Einkäufe da steigen oder sinken nach Siegen oder Niederlagen? Kann man das so wahrnehmen? Oder hängt das nur von neuen Produkten ab?
Ja, indirekt. Also man muss ja jetzt auch sagen, die letzten 2,5 Jahre hatten wir kaum, also dann hast du mal ein schlechtes Spiel oder jetzt stehen wir in der Tabelle. Viele sagen, wir stehen in der Tabelle schlecht da, aber man muss immer gucken, wie gesagt, nochmal, wir haben den geringsten Etat oder ich glaube den drittgeringsten Kaderwert. Also es war klar, dass es gegen den Abstieg geht. In dem Fall will ich gar nicht sagen, nämlich, dass wir sportlich keinen Erfolg haben. Wir spielen trotzdem eine tolle Saison und man muss das, also ist immer alles Interpretationssache. Wie interpretiert man das? Also ich habe hier, seitdem ich den Job mache, gar keine sportlich schlechten Zeiten erlebt. Insofern kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, es kommt ganz stark über die Produkte, ganz stark, wie die Leute Bock auf den Club haben. Jetzt mit dem Stadion passiert ja auch viel. Also insofern kann ich das jetzt gar nicht so richtig beantworten. Beim Spieltag merkst du es eher manchmal so, ist das ein Freitagabend? Haben die Leute 2, 3 Bierchen getrunken? Ist das ein Samstagnachmittag oder ist das ein Sonntag? Solches merkt man teilweise ein bisschen. Und regnet es? Jetzt in großen Arenen ist überall ein Dach drüber, aber hier sind wir noch Regen oder waren in der Vergangenheit immer noch regenanfällig und das merkt man dann im Konsumverhalten. Das klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber da nochmal für Leute, die mich von früher aus der Fanszene kennen, ich rede jetzt hier über Kunden und Absatzmärkte und Konsum und so, aber hey, das ist mein Job so. Ne?
Ja, du redest auch über dich quasi damit.
Ich rede auch über mich und ich bin ja auch Kunde oder meine besten Freunde oder mein Sohn. Also das sind alles Kunden. Und jeder ist Kunde, wenn ich bei Gievenbeck oder Westfalia Kinderhaus dahin gehe, zu Bezirksliga oder zu Westfalenliga oder in der Kreisliga zum Saxonen und ich zahle da einen Eintritt und hole mir da ein Bier, dann bin ich da auch Kunde. Also ich meine, so. Ne?
Ja, das ist okay, weißt du, solange du nicht der McDonald's-CEO bist, der über sein Produkt redet und dann nur so einen kleinen Minibiss abnimmst von seinem tollen, wie heißt der? Neue Burger, den sie da gerade irgendwie...
Da bin ich raus.
Da bin ich auch raus. Egal, ist ja alles gut. Und wir haben uns auch schon dran gewöhnt. Fußball ist halt auch ein Business. Du bist ein mittelständisches Unternehmen mit Millionenumsatz. Also,
das ist so, das ist so.
Das darf man jetzt auch nicht zu romantisieren. Ne? Klar, da steckt eine Menge Emotionen hinter und all die Geschichten, die der Fußball so liefert. Aber es ist eben, ihr seid ein Unternehmen, ihr habt Mitarbeitende. So, und wir alle wollen natürlich irgendwie einen sportlichen Erfolg, weil wir uns daran aufrichten. Insofern, wie du schon sagst, ne, Geld muss reinkommen, passt. Ich hatte mir gerade mal so aufgeschrieben, über den Fanshop wollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Das machen wir aber gleich. Aber du hast jetzt schon mal so eine schöne Vorlage gegeben zu deiner Arbeit und zu den Produkten, die der SCP so anbietet. Kannst du mal beschreiben, wie kommt ihr denn oder wie stellt ihr fest, was für eine Produktpalette ihr anbieten wollt? Also wie kommt man, sagen wir mal, von der Tasse und dem Schal, was naheliegend ist, auf irgendwie abseitiges Zeug, wo vielleicht auch die Leute gar nicht wussten, dass sie das brauchen, aber sie brauchen es unbedingt.
Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht, ne? Wenn du irgendwie bei den großen Clubs reinguckst. Ich glaube, wir sind da noch ziemlich basic und auch unsere Produktpalette ist auch im Vergleich zu vergleichbaren Clubs immer noch verhältnismäßig klein. Ist immer die Frage, wer ist deine Benchmark? Die Frage stelle ich mir auch immer noch so. Wer ist eigentlich so im Merchandise-Bereich so auf unserem Level? Mit dem vergleichen wir uns eigentlich? Aber also ich glaube, wir haben noch eine ziemlich klassische Produktpalette und das sind halt die Klassiker. So. Über Schals und Trikot haben wir geredet, muss man nicht reden, das ist klar. Und Kaffeetassen ist so ein Klassiker und dann brauchst du eine vernünftige Fußmatte, eine Bettwäsche und so ausufern. Dann haben so Kleinigkeiten, so Mitnahmeartikel, Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Feuerzeuge. So. Aber so richtig wilden Kram haben wir eigentlich gar nicht, glaube ich. Was wir haben, ist eine Fahrradklingel, eine vernünftige Fahrradklingel, die auch in einigermaßen Qualität haben. Die brauchst du jetzt, glaube ich, in anderen Standorten. Stuttgart ist so ein bisschen hügelig irgendwie, da fahren die Leute vielleicht weniger Fahrrad. Ich finde, hier eine Fahrradklingel passt hier gut hin. So, und ich orientiere mich an anderen. Ich gucke ganz stumpf, gerade am Anfang meiner Arbeit, wir hatten das gerade gesagt, ich war da ja neu in der Branche, habe ich einfach stumpf in andere Online-Shops geguckt, was haben die denn? Und dann spricht man mit Lieferanten, zu denen man auch eine Beziehung aufbaut, eine vertrauensvolle Beziehung, die einen ein bisschen beraten und die auch dann mal hierher kommen und sagen, pass auf, der und der Club, das hat da gut funktioniert, denk mal drüber nach, kostet das, sind auch ganz in Mengen, ist ja auch immer stark dieses Mengenthema so, ne, dann welche Mengen trauen wir uns von einem Produkt zu und macht das dann überhaupt Sinn, was kostet das dann im EK, was kostet das im VK, ja. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich erinnere mich noch, habt ihr eigentlich noch diesen, ich habe vor Jahren auf dem Weihnachtsmarkt mal so einen, wie heißt der, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so ein fürs Waschbecken, diesen Stöpsel, Pömpel, der da drin steckt, gibt es den eigentlich noch?
Nee, gibt es nicht. Habe ich jetzt letztens noch angefragt. Ja, du hast ihn noch, gut. Habe ich letztens noch mal bei einem Lieferanten oder mal so ein bisschen recherchiert, wo man die herkriegt und bin ich jetzt immer nur über Lieferanten gestoßen, wo die Mengen zu groß sind und wo das dann einfach keinen Sinn macht. Und das ist ja auch so eine Sache, du kannst von bis, ne, also sagen wir mal so ein Waschbeckenstöpsel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, du weißt, was ich, also was du gesagt, kannst du machen, du kannst eine Hundeschale, also du kannst ja von bis, das ist ja absurd, ne, du kannst ja alles machen. Und wir müssen halt immer noch kanalisieren, was machen wir denn und was macht Sinn. Und wenn ich diese Waschbeckenstöpsel nur in einer Anzahl kriege, die hier dann 3 Jahre liegen, dann lasse ich die Finger davon, jetzt noch, so. Und so ergibt sich das dann so ein bisschen, was man einkauft und was nicht.
Eine Frage habe ich noch, ehe wir gleich mal so ein bisschen auch über das Sortiment sprechen und wie man so auf Ideen kommt und wie ihr auf Ideen vielleicht von Fans auch eingeht. Du hast gerade so ganz beiläufig diese Benchmarks erwähnt und dass du selber immer noch guckst, Mensch, mit wem wollen wir uns denn, können uns denn vergleichen? Das wirft natürlich die Frage auf, Nico, mit wem vergleichen wir uns denn? Wo sind denn unsere Benchmarks, wo wir im Moment so, und wenn ich sage, wir, meine ich du, hinschaust?
Ja, wie gesagt, es ist schwierig so.
wir sind unter uns, du kannst das ruhig sagen.
Ich habe jahrelang hab ich gedacht, oder auch als Fan hat man das ja immer schon so gesagt, wenn man sich so mit so einer Fanszene vergleicht oder Mitgliederzahlen, das ist ja da auch bei so Benchmark, welche Zahlen lege ich denn zugrunde? Was ist das denn für eine Zahl? Und dann sind das natürlich Vereine, die man sich anguckt, wie viele Mitglieder haben die denn? Wie viele Leute fahren da zu Auswärtsspielen? Was haben die für einen Zuschauerschnitt? Was haben die für ein Stadion? Und was verkaufen die für Trikots im Jahr? Wie viele Trikots verkaufen die im Jahr? Und was machen die für einen Umsatz? So, und das variiert natürlich dann auch in Teilen. So, und wo ist unsere Benchmark? Ich kann es dir immer noch nicht so genau sagen. Ist es Braunschweig? Ist es, ja, Darmstadt ist auch noch eine Nummer zu groß für uns. Ist es Bielefeld, ist auch eine Nummer zu groß für uns. Teilweise andere, wo ich jahrelang sagte, Essen, Aachen, ja, auch Osnabrück, die haben wir, glaube ich, mittlerweile die letzten anderthalb, zwei, drei Jahre im Sack, so, wenn ich das sagen darf. Andere sind noch größer, auch andere, wo man immer so sagt, Magdeburg, die Ostvereine, Dresden, Rostock, sind in vielen diesen Parametern sind das Bundesligisten. Ja, Mainz ist zwar seit Jahren, aber es ist auch noch, ist gar nicht so weit weg, wie man meint, aber ist auch noch größer als wir. Ja, das kann man diskutieren. Ich bin da auch noch, oder intern sind wir da auch noch unsicher so. Aber wir arbeiten dran, dass wir einholen und dass wir Landgut machen.
Genau, das ist das Richtige, denke ich. Ziele setzen.
Da geht ja auch tatsächlich am Ende, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt den einen Verein hat, sondern es geht ja darum, dass du so eine Vergleichbarkeit in irgendeiner Form herstellst. Und wenn du dann sagst, so gucken wir schauen mal nach Zuschauerschnitt, nach Stadion, nach solchen Themen, so, dann kann man sicherlich mal einen Eindruck davon gewinnen. Und das ist dann sicherlich auch ein bisschen, das kann ja auch mal wechseln.
Also, genau, und um das halt auch in Form zu bringen, was bietet man für eine Produktpalette an? Wie viele Hoodies oder wie viel, sag ich mal, Baseball-Caps brauchst du denn nebeneinander? Und da brauche ich nicht in den BVB-Fanshop gucken oder in so, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so. Und um da auch einfach so ein Ranking mal zu finden, um gesund einzukaufen, dass man sich da an irgendwie halbwegs da orientiert, wo man meint, dass man da irgendwie hingehört.
Wie ist das denn mit Fanwünschen? Ich weiß ja, so der legendäre Duschvorhang zum Beispiel wird ja schon immer mal wieder angetragen. Wie geht man denn damit dann um?
Bin ich mega offen und bin ich total offen und nehme das alles mit. Und ich werde ja auch im Stadion oft angesprochen von Leuten, die ich gut kenne, die ich seit Jahrzehnten kenne oder die ich auch kaum oder gar nicht kenne. Und die, das klingt ein bisschen bescheuert, aber die mich dann so kennen. Aber die dann einfach sagen, hey, hier, ich habe eine Idee. Und oder auch per Mail oder so erreichen und solche Sachen. Oder wenn ich bin auch regelmäßig im Fanshop mal und dann kriege ich so Sachen mit. Und nein, da bin ich super offen, weil teilweise, ich habe das schon gesagt, so der Themen- und Zeitdruck in meinem Job ist enorm. Und ich komme auch zu gewissen Sachen gar nicht. Und dann manchmal fehlt dann auch so ein bisschen die Muße. Oder dann liegt zwar eine Idee so auf der Straße, aber man kommt gar nicht drauf, weil man so under pressure ist irgendwie. Ja. Und dann bin ich total dankbar, wenn einer sagt, hey, jetzt hat letztens hat einer, ich weiß gar nicht, ob das per Mail reinkam, so ein Mini-Schal mit so Saugnäpfen fürs Auto oder für so Trucker oder in so einem Van, den du da so reinigst. Und da habe ich gesagt, ja, mega Idee, irgendwie cool. Und wenn sowas umsetzbar ist und man dann irgendwie so einen Artikel dann auch einkaufen kann in einer vernünftigen Stückzahl, zum vernünftigen Preis, manche sagen dann irgendwie was Wildes, wo sie dann das Bedürfnis haben, ich fände es geil oder mein Freundeskreis fände es geil, aber wo man dann natürlich merkt, so ja, da kommen wir einfach nicht auf die Stückzahlen, dass das dann einfach nicht sinnvoll ist. Aber tatsächlich habe ich ganz banal eine Word-Datei, wo ich mir alle Ideen so reinschreibe und wer weiß, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist oder keine Ahnung.
Komm, sag mal, was jetzt muss ich was verraten. Was ist denn so die abseitigste Merchandise-Idee, die an dich herangetragen wurde, wo du sagst, also das ist schon sehr speziell?
Oh, weiß ich jetzt so gar nicht.
Ah, komm.
Lass mich mal überlegen.
Ich kann auch die zweite abweichen.
Genau, du darfst auch die zweite idiotischste Idee.
Spontan. Nee, ach, idiotisch sind die Sachen gar nicht. Aber ja, dieses zum Beispiel dieses Hundethema, so ein Hundenapf. Total viele Leute haben Hunde, und total, also ich auch im Übrigen, und geben da auch gerne Geld für aus. Aber dann kommt es auch wieder bei Stückzahlen. Oder dieser Waschbecken-Pömpel-Stöpsel- Gedöns-Dingen. So, das ist natürlich auch für manche nett. Oder ja, eine Grillschürze. Also das galte ich jetzt gar nicht für so absurd. Aber man muss halt, wie gesagt, immer so ein bisschen gucken. Die
gab es ja auch schon mal, tatsächlich. Ja.
Grillschürze ist nicht abseitig.
Also nee, das ist nicht abseitig. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, das stimmt. Ich wüsste es jetzt gar nicht. So ein
Pfeifenstopfer. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, so, da habe ich persönlich jetzt keinen besonderen Bedarf.
Also wenn ein Grundartikel, wenn der Grundartikel schon ganz wenig Menschen, so nischig ist, dass es wenig Pfeifenraucher gibt, so zum Beispiel, ja. Also es müssen einfach Artikel sein, die erstmal jeder nutzt, eine Grillzange oder meinetwegen eine Grillschürze. Aber wenn du grillst, wann nutzt du eine Grillschürze? Du nutzt eine Grillzange. Aber dass du eine Grillschürze umtust, also das fängt schon wieder an.
Ja, ich verstehe dich, aber Nico, weißt du, wie viele Grillschürzen ich schon verschenkt habe?
Das ist auch ein totaler Punkt. Und das war auch der Segen, du hast vorhin noch gesagt, dass man vielleicht noch über den Fanshop sprechen will. Das war der absolute Gamechanger, als man von den Arkaden an die Clemensstraße gezogen ist. Dass da wirklich ältere Senioren reinkommen. Also worauf ich hinaus will, ich will diesen Stichpunkt Geschenke. Dass ganz viele Menschen in unseren Fanshop kommen, die überhaupt gar nichts mit Preußen zu tun haben, die aber irgendein Geschenk für 20 Euro für einen Arbeitskollegen suchen oder für ihren Neffen oder I don't know. Und dieses Geschenkethema ist ein Riesending. Und das haben wir in den Arkaden, haben wir nie die Leute erreicht, die in die Stadt gehen, weil sie jetzt für irgendjemanden ein Geschenk suchen. Das nur so als Einwurf. Mhm.
Wir hatten uns aufgeschrieben, Martin, die Frage nach den Dauerbrennern und den totalen Ablosern.
Ja, genau. Also zumindest das, was dich überrascht hat zum Beispiel, was sich plötzlich mega gut verkauft hat, wo du gedacht hast, ob wir das überhaupt haben sollten. Und auch das Gegenteil, wo du gedacht hast, sichere Bank und bleibt einfach liegen.
Gibt es da sowas? Falls du es verraten möchtest.
Von Produkten gibt es das eigentlich nicht, weil ich glaube, also rein von der Produktart haben wir bis jetzt nichts Wildes eingekauft oder rausgebracht, was vom Produkt her jetzt völlig wild war. Da haben wir eigentlich bis jetzt immer die sicheren Dinger gewählt. Manchmal habe ich mich im Design vertan, so in meiner Anfangszeit, dass man da gemerkt hat, okay, das hätte man sich sparen können. Aber das ist so, aber das hast du bei allen produzierenden oder Handelsunternehmen, dass du in deiner Kollektion, in deinem Portfolio Dinge hast, wo du gesagt hast, ja, das wird schon gut funktionieren. Und dann sagt der Markt dann doch, ja, nee, das ist doch jetzt vielleicht falsch designt oder so. Aber so richtige Ladenhüter oder so, nee, bis jetzt Gott sei Dank eigentlich nicht.
Ja, es macht ja auch Sinn. So wie du es gerade beschrieben hast, ihr macht noch keine großen Experimente. Ihr wisst im Grunde, die Sachen, die ihr anbietet, das kann auch alles funktionieren. Das funktioniert andernorts. Und wenn das da funktioniert, wird das wahrscheinlich hier auch gehen. Trotzdem fand ich das ganz spannend, jetzt gerade, was du gesagt hast mit dem Design. Worauf achtest du denn, wenn du gestaltest? Also ich meine mal gelesen zu haben in einem Interview, das du gesagt hast mit den Westfälischen Nachrichten, dass so der Grünton, dass das ein bisschen einheitlich ist und du nicht plötzlich immer völlig unterschiedliche Grüntöne hast. Worauf achtest du denn sonst bei der Gestaltung? Was sind die Dinge, wo du merkst, irgendwie, das kommt besser an als etwas anderes?
Spannende Frage. Ich glaube, da sind die Menschen da draußen sehr unterschiedlich und die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Und im Merchandise-Bereich brauchst du dieses Preußen-Vereins-Logo auf einer Baseball-Cap, auf dem Hoodie, auf dem Textil. Mach dieses klassische Merch. Und es funktioniert. Und dann gibt es aber durchaus Menschen, oder das sind die gleichen Menschen, und der Fan A will mit diesem offensiven, plakativeren Ding am Wochenende ins Stadion gehen oder zum Auswärtsspiel fahren, will aber auch durchaus oder kauft auch durch einen super schlichten Pullover oder ein eher ein modischeres T-Shirt, was er dienstags abends in der Pizzeria irgendwie oder beim Kumpel oder in der Mensa an einen Student, der damit zur Uni geht oder einen schlichten Pullover, wo der Lehrer mit in die Schule fahren kann. Also beides brauchst du und beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ja, so, und das ist mir wichtig. Und dass du, glaube ich, dann so einen Mix hast, dass du halt eben alle Geschmäcker so halbwegs versuchst, breit abzudenken, ob mir das immer so gelingt. Ich hoffe, ja. Und auch da, ähnlich wie bei 80 Millionen Bundestrainern, da kommen auch immer, das ist ja super hässlich und ja, aber andere finden es dann schön. Und wir machen auch Sachen, wo ich persönlich sage, es ist jetzt nicht so meins, aber andere finden es halt super. Also ich habe ich auch nicht weiß, ich bepachtet irgendwie. Also ist ja, und es ist alles Geschmackssache, insofern gibt es ja auch kein richtig oder kein falsch.
Ich hätte tatsächlich noch mal so eine kleine Randfrage, und zwar Merchandise-Produkte für Frauen, die sind ja immer noch ein bisschen rar gesät bei Preußen. Ist das noch ein Thema, dass da noch was kommen soll? Oder,
das ist
oder verkauft sich das so schlecht, dass sich das gar nicht lohnt?
Ja, beides ein bisschen so. Also das sagen auch ganz viele, das ist jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist wirklich, also ich bin mittlerweile, vorhin hatten wir mal die Frage, wie ich mich da vernetze. Und es gibt so Netzwerktreffen von allen Merchandise-Leitern der ersten oder der Profi-Clubs. Und alle, wirklich alle, Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Verl, also wirklich von groß bis klein, alle sagen, dass das Kinder und Frauen Textilien wirklich schwierig sind. So, alle wollen es und alle, das ist das, was ich am meisten angesprochen werde und die größte Kritik, ey, ihr habt viel zu wenig Sachen für Frauen. Und wir müssen da einen Weg finden, dass wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Wir müssen Sachen machen, die wirtschaftlich Sinn machen. Und klar, wir müssen Sachen für Frauen anbieten und wir müssen Sachen für Kinder anbieten, weil auch immer mehr Frauen, Gott sei Dank, die letzten, ich glaube, das fing so seit 2006 mit der, oder für mich gefühlt in 90ern waren ja nur Typen im Stadion. Also und heute und auch, wenn ich meine Tochter sehe, oder also es sind ja super viele Frauen im Stadion und auch Vereinsmitglieder. Also wir müssen das haben, aber wir müssen uns da langsam ranrobben, weil es steht über allem, dass wir wirtschaftlich vernünftige Dinge machen.
Gibt es da bei dir zum Beispiel auch eine heilige Kuh, an die du nicht reingehen würdest? Ich erinnere mich, wir hatten früher mal rosane Schals, die extra dafür angefertigt worden sind. Wäre das etwas, wo du jetzt auch noch sagen würdest, auf gar keinen Fall? Oder würdest du jetzt von einer anderen Position aus sagen, wenn der Bedarf da wäre und ich wüsste, davon verkaufe ich 50 bis 100 Stück auf jeden Fall, muss ich drüber nachdenken?
Ja, es ist eine Gratwanderung. Also ich weiß schon, was du meinst, ein rosa Schal. Ich glaube, Preußen Münster braucht keinen rosa Schal. Ja. Wir haben jetzt so mintfarbene Beanies gehabt und so Caps und die haben wir verkauft wie Hulle. Ja. Und ich will nicht ausschließen, dass es mal ein Produkt gibt, was pink ist. Also ich finde auch da hat sich die Welt so weitergedreht und sie gehen junge Menschen und auch junge Frauen ganz anders daran. Und ich will nicht ausschließen, dass es mal ein pinkes Beanie gibt. Also will ich jetzt nicht, ich will das nicht morgen einkaufen, aber ich will das ja auch nicht kategorisch ausschließen. Also man muss einfach immer gucken, wie es ein bisschen reinpasst und wie es vernünftig ist.
Diese Farben verbreiten sich auch unter Männern immer mehr, ne? Das ist ja aus dem Süden kommen.
Ja, richtig, auch das, also das war jetzt für mich auch so ein bisschen altmodisch, gendermäßig. Aber natürlich
auch. Ich habe die Frage auch extra altmodisch gestellt.
Und auch meinetwegen auch für Männer, ja, klar.
Also denk mal daran, was das für eine Aufregung gab um dieses legendäre Deutschland-Trikot, ja, mit diesem komischen lila Ding und so, was ich persönlich irgendwie total geil fand. Aber da gab es ja auch so einen Kulturkampf, ob so ein Trikot so aussehen darf. Ich denke, und das unterstelle ich jetzt mal, dass wir eine Farbkombination hier niemals sehen werden, nämlich irgendwas in lila-weiß oder rot-weiß.
Das klar, wir, also das, nicht, darüber, ne? Muss man nicht reden, das ist so
gut,
natürlich.
Gut, dass wir darüber nicht geredet haben.
Also, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und natürlich muss man so halbwegs in seinem Rahmen bleiben. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da auch mal, also dass man da nicht dogmatisch sein sollte. Und ja, also und andere Clubs machen es auch vor und als auch nicht nur irgendwie Juventus Turin, die oder Paris Saint-Germain oder keine Ahnung, die wirklich es so geschafft haben, so ein Lifestyle-Produkt zu werden unter hippen Berliner Prenzlauer Berg Studenten so. Aber auch andere Clubs machen, spielen mit ihren Farben, auch Schalke spielt mit ihren Blautönen. Ja, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man sich da so festlegen sollte. Und ich finde es auch richtig. Und ich finde es auch eben unter dem Aspekt stylisch und auch cool. Oder wenn ich mich selber betrachte, dass ich ein Preußen-Münster-Produkt in der Woche anziehe, das muss nicht immer schwarz-weiß-grün sein. Nee.
Sag mal, wenn wir so gucken, also das Angebot ist, seit du hier bist, ist ja einfach signifikant gewachsen. Ne? Also das ist jetzt kein Spaß gewesen, dass wir anfangs erwähnt haben, der Fanshop ist relativ leer. Das hat sich ja schon mal deutlich geändert, auch wenn du da immer noch tief stapelst und sagst, wir haben noch im Vergleich relativ wenig.
Aber wir rüsten auch auf und wir wollen auch aufrüsten. Also nicht, dass das jetzt so falsch rüberkommt. Also ich bin frohen Mutes und auch kämpfe da jeden Tag, dass wir wachsen und dass wir auch breiter werden. So, ne?
Gibt es denn so Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt aus den 2,5 Jahren knapp, die du da im Job bist, schon sagen kannst. Gibt es in bestimmten Bereichen des Merchandisings, gibt es da so Produktfamilien, die deutlich zugenommen haben, also die deutlich besser verkauft werden in den vergangenen Jahren? Also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wie saisonal kannst du zum Beispiel was anbieten? Wie zeitlos müssen die Sachen sein, die ihr anbietet? Oder könnt ihr auch mal kurzfristiger reagieren auf so Trends, die mal irgendwann entstehen?
Interessante Frage. Fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen die Langzeit Perspektive so. Ja, spontan reagieren. Also ich meine, spontan reagieren im Sport heißt ja dann auch immer so, ich sag mal ganz platt, so ein Aufstiegst-T-Shirt oder also so super spontan aufgrund von sportlichen Dingen, die passieren. Das ist natürlich dann immer ein Knaller, so. Und das hatten wir ja dann ja auch zu Zweitliga- und zu Drittliga-Zeiten. Nee, das war ja vor meiner Zeit, der Drittliga-Aufstieg, also aber der Zweitliga-Aufstieg. Ja, und Trends. Also ich bin da eher so zeitlos unterwegs. Also natürlich gibt es dann mal so Trends. Es kommt jetzt bald auch in 4 Wochen oder 2 Wochen so ein Shirt, was, glaube ich, sehr modisch ist und auch sehr trendy so. Aber Trend ist jetzt auch, also wir sind halt keine, also wir reden über Fußball-Merchandising so, ne? Also.
Du meinst also irgendwie ein TikTok-Ding, das wird jetzt hier kein Niederschlag finden?
Nee, also Fußball-Merch ist dann immer noch, sollte das irgendwie auch immer bleiben. Mein Bestreben ist schon, das auch mehr und mehr zu durchbrechen. Und da irgendwie, ich finde, also man kann ja von St. Pauli halten, was man will, aber da sind wir noch in 100 Jahren nicht. Aber so, dass es irgendwie auch, dass Preußen-Münster irgendwie auch ein Lifestyle-Produkt sein kann und wird und im Kleinen, so hier in unserer westfälischen Welt. Und das finde ich halt wichtig und das finde ich auch cool. Und da auch so ein bisschen mutiger zu werden und mal auch auszubrechen, aus Farbwelten oder vom Design her, finde ich auch wichtig.
Es muss ja nicht allen alles gefallen, das ist ja einfach so. Das war ja früher mit dem beschränkteren Angebot so, nimm es oder lass es. Aber mittlerweile kann ich auch beruhigt mal sagen, oh nee, das möchte ich gar nicht.
Absolut.
Aber 3 Wochen später wieder ein Artikel im Laden, den ich dann
natürlich gibt es auch irgendwie ein T-Shirt werde. Oder so für einen 16-Jährigen und dass der 55-jährige Vater sagt, boah, das finde ich aber hässlich oder, ja. Oder gar nicht nach Alter. Also wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden.
Dem 55-jährigen Papa wahrscheinlich gar nicht passt, das ist eher so das Problem, was ich hier sehe, wenn ich das mal aus einer Position der Stärke heraus sagen darf. Aber ja, trotzdem bin ich ein bisschen neugierig geworden. So, was ist denn für dich Ausbrechen aus den normalen Standards oder aus dem Preußen-Münster-Standard? In welche Richtung denkst du denn bei sowas?
Ja, haben wir aber auch schon so. Also, dass wir dann auch mal so Sachen gemacht haben mit so Khaki oder so Sandtönen, die ja jetzt auch nicht wehtun, weil das nicht blau-weiß und nicht schwarz-gelb und nicht lila-weiß und so. Aber das ist dann noch halbwegs. Oder mit Grüntönen spielen. Also dieses Grüntönen-Thema ist ja auch immer ein Thema. Wir haben einen Style Guide, der von 2018 ist und der, glaube ich, der von Malte Metzelda da damals so noch initiiert wurde. Und ganz offen gestanden habe ich in meinem Vorstellungsgespräch zu Ole damals gesagt, diesen Grünton, den wir heute im Style Guide haben, finde ich nicht richtig und finde ich falsch für Preußen. Und ich weiß zum Beispiel von Werder Bremen, dass die auch mit ihren Grüntönen spielen und einfach das Produkt in den Vordergrund stellen. Machen die einen Kinderhoodie oder machen die eine Verpackung für, ich sag mal, was für ein Gin oder so. Also, und dann wollen die eine schöne Verpackung für einen Gin machen oder einen Kinderhoodie und sagen dann, wir nehmen helles Grün oder ein dunkles Grün. So, dass man sich da gewisse Freiräume lässt. Also wie gesagt, ich rede nicht davon, hier morgen ein lila-weißes Ding zu machen, aber ein bisschen einfach das Produkt in den Vordergrund stellen, finde ich richtig.
Soweit klar. Nico, Martin, wir machen nochmal einen ganz kurzen Pause zum Durchatmen und dann quatschen wir einmal über den Fanshop.
So, dann kommen wir zum Thema Fanshop nochmal zurück. Seit Ende 2024 gibt es den ja jetzt an der Clemensstraße. Umzug aus dem. Ist da hinten gezogen und.
Münsterarkaden,
Martin. Aus Münsterarkaden. Ja, ich kam gerade echt nicht drauf. war die ganze Zeit bei Egidi. Aber nein, da war nicht im Egidi-Markt.
Da war mal Weihnachtsmarkt, da war mal der Stand von
Erdbeeren. Ja, das stimmt.
Ja, ja.
Genau, den gibt es auch nicht mehr. Aber
anderes Thema.
Das, wie würdest du sagen, hat das Preußen weitergebracht, dieser neue Standort?
Das war super wichtig. Und zu der Zeit, dann war man ja gerade Drittligist. Also das war so ein bisschen, oder das war vor meiner Zeit, diese Pläne, als ich im Oktober 23 hier angefangen bin und dann schon so die ersten Gespräche im September dann so 23 hatte Ole schon gesagt, dass wir da uns verändern wollen und verändern müssen. Und das war in meinen ersten Wochen, wo ich hier war, die Arkaden, du hattest keine Lagerfläche, also du hattest keinen Kellerraum, du konntest da nichts lagern. Und die Größe des Shops, da war nur ein Mitarbeiter, du hattest keine Umkleidekabine, also du bist in ganz vielen Geschichten, du warst die Rolltreppe hoch, hinten in der Ecke, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, so Leute, die Geschenke suchen. Damals, ich glaube 2017, haben die Arkaden eröffnet. Für den Club war das damals cool und ich habe als Fan habe ich gedacht, geil, Preußen ist mal in der Innenstadt so. Das war damals super und dann sind wir da aber rausgewachsen. So. Und dann war auch Ole und mir und da waren wir uns einig und das war Ole aber auch ganz wichtig, dass wir keine Kompromisse machen. Wir hatten Ladenlokale im Auge und dann hat sich das alles ewig hingezogen. Die Clemensstraße ist ja, also unser City-Shop ist ja im Stadthaus, das ist Teil des Stadthauses, also die Stadt Münster ist dort Vermieter. Dann hat sich das ewig hingezogen, weil dann so ein bürokratischer Akt da dran hängt und Ausschreibung und dies und das, wie man das so erahnen kann, so bei so städtischen Geschichten. Deswegen hat sich das ewig hingezogen. Aber uns war klar, wir könnten jetzt das schnelle Ding machen, wir hätten auch woanders hingehen können, aber wir wollten eigentlich mitten in die Stadt und die Clemensstraße von den Laufwegen der Passanten, da gibt es ja dann auch so Messungen, so Strömungen, wo laufen die Menschen her, war eigentlich klar, die Clemensstraße ist top und da wollen wir hin. Und Größe, Preis, Kellerraum, alle Parameter, alles wunderbar. Dann hat sich das ewig hingezogen, dann haben wir die Arkaden zugemacht, haben ja dann auch mit meinem Einstieg hier den Fanshop an der Geschäftsstelle zugemacht. Das haben wir dann einfach auch zugemacht. Das hat auch ein bisschen für negative Kritik damals gesorgt. Aber manchmal muss man im Leben irgendwie zwei Schritte zurückgehen, um mit Anlauf drei Schritte nach vorne zu gehen. Und das war so ein Paradebeispiel, Personalbindung, Warenfluss. Und es hat sich einfach nicht rentiert. Und die Nachteile haben den Vorteil überwogen. Haben wir den Fanshop an der Geschäftsstelle zugemacht. Und dann im November 24 haben wir dann die Clemensstraße eröffnet und ist einfach super. Und das ist, immer wenn ich da heute noch bin, muss ich selber sagen, dass ich es selber immer noch ganz schön da finde. Und die Größe ist gut, ich finde die Optik gut und ja, also ich finde, das ist ein toller Shop und der uns total weitergebracht hat und der sich trägt und das ist immer voll und ja, die Leute gehen da gerne hin. Alles wunderbar.
Jetzt habt ihr zuletzt tatsächlich ja auch den Shop noch erweitert. Das war ja von Anfang an besprochen. Die obere Etage war ja erstmal so ein bisschen nicht genutzt. Jetzt habt ihr da, glaube ich, tatsächlich mittlerweile auch ein Angebot geschaffen. Man kann also jetzt auch vor Ort beflocken lassen, was natürlich ein super Service ist, wenn du da dir ein Trikot kaufst oder irgendwie Stoffzeugs, wo du sagst, okay, können wir direkt was drauf machen. Wie wichtig war das für euch, das auch nochmal sozusagen auf diese zweite Ebene da zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Also generell ist ja unser Bestreben, wie vorhin schon gesagt, zu anderen vergleichbaren Clubs oder die noch ein bisschen besser aufgestellt sind, ranzurobben. Und wenn du dich umschaust, in jedem City-Fanshop oder auch Stadion-Fanshop aller Clubs, kannst du vor Ort dein Trikot beflocken lassen. Und die Leute sind natürlich durch Amazon und so verwöhnt, wenn du heute was bestellst oder du hast heute das Bedürfnis, irgendwas zu kaufen, dann willst du das ja mitnehmen und fertig haben. Also der Geduldsfaden und man kennt das ja selber als Konsument, so sind wir heutzutage alle durchs Internet etc. So, also Fakt, lange Rede, kurzer Sinn, du musst im Fanshop beflocken. Die obere Etage, da haben wir am Anfang noch überlegt, machst du auch da noch Verkaufsfläche? Das hat sich dann auch ewig hingezogen, wie schon erwähnt, wir sind ein kleines Team und andere Themen, dann Prioritäten. Dann haben wir erstmal, wie gesagt, Digitalisierung, ERP-System, was ich anfangs sagte. Deswegen hat sich das ein Jahr tatsächlich gezogen. Also wir haben am Ende November 24 eröffnet und ich glaube jetzt Januar 26 oder so Dezember, ne, Januar 26 haben wir dann die obere Etage, hat sich ewig hingezogen, aber aufgrund anderer Themen und Prioritäten, auch nicht schlimm. So, und jetzt können wir oben beflocken und jeder vernünftige Fanshop kann halt auch im Fanshop beflocken und jetzt kannst du da reingehen und sagen, ich hätte gerne den und den Spielerflock oder meinen Kegelclub-Namen oder Money 66, individuelle Flocks können wir da jetzt bedienen und ja, das ist der nächste Schritt zu dem, wo wir hinwollen, dass man einfach so, was in branchenüblich ist, alles abbilden kann.
Du hast aber gerade gesagt, das muss ich auch tragen und du hast gerade beiläufig erwähnt, der trägt sich auch, der Shop, davon gehe ich mal aus. Aber es ist natürlich auch schon so, ihr müsst also die Miete, die ja jetzt wahrscheinlich in der Lage auch jetzt nicht 3,50 Euro ist, müsst ihr schon reinspielen und ihr wollt ja auch was übrig behalten. Also wie hat sich der Shop in den letzten 2 Jahren entwickelt?
Es bleibt was übrig.
Sehr gut.
Nein, also.
Damit ist ja alles gerechtfertigt.
Nein, das ist total gerechtfertigt. Und ja, da auch nochmal, also es ist finanziell gerechtfertigt, es bleibt was übrig, alles ist gut. Insgesamt in dieser Merchandising-Abteilung ist das so. Das beurteilen Clubs auch anders. Also wir wollen schon mit dem Merchandising Geld verdienen, um hier andere Dinge im Verein möglich zu machen oder dass das Geld wieder die Gewinne in die Infrastruktur fließen oder ich sage immer so salopp, um mich selber oder das Team zu motivieren, machen wir einen guten Job, machen wir gute Umsätze, machen wir gute Gewinne, können wir einen besseren Stürmer kaufen. So ein bisschen salopp gesagt. Aber so ist es. Aber es ist natürlich auch total wichtig für den Club in der Innenstadt. Die Clemensstraße entwickelt sich auch zunehmend als Touri-Shop. So. Das ist total aus Marketingaspekten der das sportliche Aushängeschild des Münsterlandes muss in der Innenstadt einen vernünftigen Shop haben. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, auch unter dem Marketingaspekt auch.
Hast du eigentlich ein festes Budget, aus dem du deine Einkäufe machen kannst? Oder musst du das quasi jedes Mal neu beantragen oder verhandeln? Sagst, hab da was, aber ich habe ja schon 30.000 ausgegeben, aber wäre schön, wenn wir das auch noch unbedingt kriegen könnten.
Ja und nein. Also da bin ich total dankbar. Ich bin ja, wie gesagt, angefangen. Da war Ole für sozusagen mein direkter Vorgesetzter und der hat am Anfang gesagt, weil er auch mit Themen zu war bis unters Dach, hat er gesagt, ja Nico, schön, dass du da bist, jetzt mach mal. Und dann kam, ich bin im Oktober angefangen, ich glaube Markus Sass kam dann im Januar. Und dann habe ich irgendwie im Februar, März, als dann Markus so sich eingegroovt hat, dann auch irgendwann mal gefragt, so ist das alles gut vom Einkaufsbudget und fließt alles ab und ist das alles im grünen Bereich? Und da bin ich total dankbar, dass Markus, der auch dann voll war bis unters Dach mit Themen und dieses Stadionthema hatte bei ihm natürlich wahnsinnige Priorität, aber dann hat der gesagt, so salopp, ich hoffe, dich plaudere jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, ein bisschen salopp, jetzt beschreibe ich das auch, ja, mach mal, solange du nichts von mir hörst, ist alles gut und sonst stehe ich dir auf den Füßen. So. Und das lief ja dann auch alles ganz gut, aber natürlich jetzt mit dieser Digitalisierung, wir hatten auch nie Zahlenmaterial, so. Und jetzt mit der Digitalisierung, dass wir ein ERP-System haben, jetzt kann man natürlich auch viel mehr Sachen tracken und Umschlagshäufigkeit. Und auch da wollen wir natürlich viel professioneller werden und auch effizienter vom Wareneinkauf, Umschlagshäufigkeit oder eine Lagerfläche im Shop, wie im Lebensmitteleinzelhandel, wie schnell dreht sich so ein Lagerregal, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber dass wir auch mehr jetzt strukturierter einkaufen und effizienter einkaufen und ja, also insofern ist beides so. Am Anfang war es ein bisschen Kraut und Rüben, was aber auch sehr gut gegangen ist und, sag ich mal, in aller Bescheidenheit hat das gut funktioniert. Und ja, aber jetzt muss man natürlich auch, und auch wenn die Werte größer werden und Risiken größer und jetzt natürlich, wie gesagt, es ging sportlich immer jetzt nur bergauf, sollte es jetzt sportlich auch mal bergab gehen, wird man natürlich auch vorsichtiger. Was ja vernünftig ist und was ja auch richtig ist und was ja völlig branchenüblich ist, man wäre total Mischugge, wenn man nicht
die veränderte Einnahme reagiert.
Ja, so, also ja. Insofern ist das ja auch wichtig.
Vielleicht noch eine Frage zu diesem Aspekt, denn ihr habt ja auch noch ein neues Angebot, nämlich dieses Fanshop-Mobil, das ja bisher jetzt bei den Heimspielen, also seit einigen Monaten bei den Heimspielen steht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch zunehmend oder jetzt bei Auswärtsspielen eingesetzt wird. Was für eine Rolle spielt das für dich oder für euch?
Auch wieder, im Prinzip wieder genauso wie der Fanshop, auch Geld verdienen und aber auch da sein, Angebot schaffen, auch wieder Marketing, auch wieder branchenüblich. Und in Düsseldorf sind wir das erste Mal zum Auswärtsspiel gefahren. Da waren ja 6.500 offiziell oder waren es vielleicht knapp 7.000 Münsteraner. Freitagabend, die Leute haben 2-3 Bierchen getrunken. Das hat sich super rentiert und war auch super dankbar angenommen. Und alle haben gesagt, boah geil irgendwie, dass das Fanmobil da steht. Wir werden, ich denke, das ist spruchreif, ist jetzt noch nicht mit den Clubs, die Genehmigung ist noch nicht da, deswegen alles ein bisschen ohne Gewähr, aber wir wollen zum Schalke-Spiel fahren und wir wollen zum Hannover-Spiel fahren. Also dahin, wo große Gästeblöcke sind, wo viele tausend Münsteraner hinfahren, da wollen wir hinfahren. Wir wollen aber jetzt auch mit dem Fanmobil das sowieso mehr auf die Straße bringen. Und das ist jetzt auch noch nicht so richtig spruchreif, aber auch Stadtfeste, auch Musikfestivals wären denkbar. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Wir haben auch die Genehmigung noch nicht, aber theoretisch ohne Gewehr alles wäre auch sowas wie dieses Schlager-Ding, Münster Olé oder das Mainstream-Festival denkbar. Also, dass du einfach zu den Leuten hinfährst, Handorfer Herbst, keine Ahnung. Also, das ist jetzt alles so Vitus-Fest in Eberswinkel. Du könntest halt viel, oder das ist unser Ziel, lass uns zu den Leuten hinfahren ins Münsterland, die da abholen und Münster, also Preußen-Münster bekannter machen und ja.
Weißt du, was mir manchmal ein bisschen fehlt? Dass neue, gute Produkte auch mal offensiv angeworben werden, so über die Social-Media-Kanäle oder sowas. Das fehlt mir total, dass man sehen kann, oh, da ist ja was Neues. So muss ich ja jedes Mal, jede Woche quasi selber reingucken und surfen.
Stimmt.
Und suchen.
Man wird nicht informiert, wenn irgendwas Cooles Neues kommt.
Es muss ja nicht für alles sein, ne? Sondern halt das Shirt, was ich gerade trage zum Beispiel oder sowas.
Sorry. Ja, total guter Punkt. Kann man jetzt auch gar nicht wegreden, wäre ja auch, also hast
dafür
du recht.
Ist die Frage zu gut.
Nein, hast du recht und das ist so. Und das ist aber auch, ich habe das ganz am Anfang gesagt und jetzt, ich wiederhole mich, ich habe das schon 6-mal gesagt, wir sind halt ein kleines Team und Die Medienabteilung ist, im Prinzip sind die jetzt zu dritt und da haben andere Clubs 6 oder 7 Menschen da rumlaufen.
Mindestens.
Ja. Mindestens. Also du, Carsten, du weißt es besser oder beobachtest das besser auch von anderen Clubs, wie die hier aufschlagen, wenn die bei uns spielen. Also auch da haben wir noch Luft nach oben. Das ist aber erkannt und da wird sich auch in Zukunft was tun. Aber ja, die Medienabteilung ist unterbesetzt, wie alle Abteilungen im Verein. Das ist noch so. Aber wir müssen organisch wachsen. Wir müssen langsam wachsen. Aber alle geben da Gas. Alle sind heiß. Und arbeiten daran und das, ja, es sind auch Lösungen, werden kommen, aber da haben wir Luft nach oben, das kann man nicht in Abrede stellen.
Wir kommen mal so zu den letzten Fragen, du hast jetzt, das würde ich mal vorziehen, ich hatte mir das so gedacht, so als Abschlussfrage, aber eigentlich waren wir da jetzt schon, nämlich du hast so ein bisschen geplaudert darüber, was du dir so vorstellen kannst, wo dieses Fanmobil noch eingesetzt wird, finde ich nebenbei bemerkt, total grandiose und simple Idee, dass man dahin fährt, wo die Leute sind.
Ja, ja, absolut.
Anstatt immer darauf zu warten, dass die da zu dir gelatscht kommen.
Ja.
Gibt es denn noch so andere Dinge, die du gerne mal anstoßen möchtest, ohne dass das jetzt schon irgendwie konkreter wird oder so, aber so Ideen, die du im Kopf hast, wo du sagst, ey, das wäre so ein Themenbereich, irgendwie so eine Sache, da hätte ich nochmal Bock drauf, mal gucken, ob das funktionieren könnte. Gibt es sowas?
Nicht konkret, auch da gibt es diese branchenüblichen Dinge wie Lizenzgeschäfte, sei es im Lebensmittelbereich oder sei es mit anderen Marken oder mit, ich sag's jetzt mal völlig random, irgendwie, also eine Bettwäschenfirma oder also dass du Lizenzprodukte, also dass Preußen viel mehr in dieses Lizenzgeschäft einsteigt, das bleibt schon sehr auch noch liegen, auch aufgrund von personellen Ressourcen und zeitlichen Ressourcen. Ja, sonst. Ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. So.
Ist das sowas wie zum Beispiel, ich glaube, du hast das mit deinem ehemaligen Arbeitgeber gemacht. Da gab es mal so eine Uhr, die mit dem Preußen-Logo versehen war. War das so ein klassisches Ding oder?
Ja, in so eine Richtung kann das gehen. Also, dass irgendjemand ein Produkt hat, sei es jetzt eine Uhr oder, sag mal, ein Grill oder ein Fahrrad, ja, kannst jetzt auch sämtliche Produktpaletten, die Menschen so benötigen und brauchen. Und jemand sagt, hier, ich produziere, meinetwegen, oder einen Liegestuhl, einen Gartenstuhl, sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Und ich bin hier Top-Gartenstuhl-Brand irgendwie und kann die euch machen mit einem Preußen-Logo und zahle dann Lizenzgebühr X und vertreibt die über meine Kanäle. So, das meine ich so mit Lizenzgeschäft. Und das, was auch branchenüblich ist, das also machen
ja,
Clubs so. Und das machen wir noch viel zu wenig. Da sehe ich auch noch viel Luft nach oben. So, aber wie bei allen Themen schon gesagt, wir müssen das Step by Step machen und priorisieren, dass wir ein Ding umsetzen und dann den nächsten Meilenstein ab, also den einen Meilenstein abhaken und dann das nächste Thema angreifen. So sind wir eigentlich, bin ich oder sind wir die letzten 2,5 Jahre gut gefahren. Ja.
Martin, du hattest gerade mal zwischendurch irgendwie noch das Thema Grenzen erwähnt, Grenzen im Merchandise.
Ja, genau, wo du da für dich selbst die Grenzen setzen würdest, sehen würdest, das ist okay noch, aber den Schritt weiter wollen wir nicht gehen. Zum Beispiel Thema Lizenzen wäre ja so etwas, dass da irgendwelche Unternehmen kommen, mit denen du jetzt nicht so gute Erfahrungen bisher gemacht hast oder deren Vorschläge du so unpassend findest. Dass du sagen würdest, auf gar keinen Fall.
Also ein konkretes Beispiel, also ja, gibt es bestimmt. Sei es Thema Nachhaltigkeit oder dass ein Unternehmen vielleicht nicht zu unseren Werten von Preußen Münster passt oder das Produkt nicht zu Preußen Münster passt. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel, ich sage das jetzt sehr salopp daher. Also genau. Ein Jagdausstatter mit einer Schrotflinte müsste man jetzt, also jetzt als völlig ja. Random, so, ich, aber
genau.
Aber klar gibt es, also ich habe jetzt kein vernünftiges Beispiel, was halbwegs realistisch sein könnte. Aber ja, natürlich würde es da Grenzen geben, ja, die mir jetzt so nicht einfallen. Aber klar, und auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wir hatten schon mal so dieses Kindergeburtstag, haben viele Clubs so Kindergeburtstagssets, kommt jetzt ein bisschen vom Thema, aber es spielt so ein bisschen damit rein, wo ich immer denke, also was dann wirklich so ein völliger Plastikklump ist, so, wo ich immer denke, so, brauchst du das aus einem Nachhaltigkeitsgedanken für die paar Euro Umsatz? Klar, Kinder würden es lieben. So. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass man das jetzt nicht. Das sind so Sachen, wo ich dann drüber nachdenke. Brauchst du das, nur so einen Plastikmist zu machen, der irgendwie dann nach 2 Stunden in der Tonne landet? Brauchen wir das? Weil da ist dann auch immer so ein bisschen Nachhaltigkeit und Leitbild. Und wo ich dann schon manchmal so drauf denke, so gewisse Sachen brauchst du dann auch unter diesem Aspekt vielleicht nicht.
Dann kommen wir mal zum Schluss. Und Nico, ich würde dich noch mal fragen, ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte in den Westfälischen Nachrichten mit dir gelesen über deinen Start in diesen Job. Da hast du den Job damals deinen Traumjob genannt. Jetzt sind wir ja so knapp 2,5 Jahre später und du kannst heute ganz ehrlich und offen mit uns sein. Ist es denn immer noch ein Traumjob für dich?
Also ich glaube, ich habe das damals so nie gesagt.
Fake News, was ist los?
Ich glaube nicht mein Vokabular. So. Aber ja, es ist so verrückt. Es ist immer noch nach 2,5 Jahren ein bisschen surreal, dass ich jetzt, ich kriege Geld dafür, dass ich mir um meinen Lieblingsclub, meinen Herzensclub Gedanken mache. Das ist was total Tolles. Und das macht total Spaß und hier mit auf der Geschäftsstelle arbeiten ganz viele junge Menschen, die jungen Menschen irgendwie zu arbeiten und für diesen Club zu arbeiten, das macht total Spaß. Und Boogie, also Burkhard Brücks, ist ja auch seit August am Start, der so aus meiner, ich glaube, wir sind genau ein Alter und auch ewig in der Fanszene und wir sagen das auch manchmal so, das ist schon irgendwie krass so, dass wir für den Club arbeiten und uns Gedanken machen, wie geht's voran. Insofern ist das schon ein ganz toller Job, der natürlich auch kräftezehrend ist und ich habe oft eine 6-Tage-Woche an Heimspielen und ja, aber nein, es ist Traumjob. Ich finde die Vokabel so ein bisschen komisch, aber es macht total Spaß und es ist schon sehr erfüllend auch.
dann würde ich sagen, lassen wir das einfach hier überstehen. Wir bereiten mal eine Liste vor mit Merchandise-Artikeln, die du unbedingt noch umsetzen musst.
Unbedingt.
Kriegst du dann. Und wenn ihr da draußen Anregungen habt, und ihr habt das gehört, dann Nico, der ist immer total scharf darauf, dass ihr ihm das schickt.
Je mehr, desto besser.
Je natürlich. Mehr, desto besser. Ne? Dann schreibt er das alles in sein Word-Dokument rein und irgendwann wird das dann umgesetzt. Ich denke, wir dürfen erstmal dir, Nico, herzlichen Dank sagen für die Zeit. War super spannend. Drück dir die Daumen, also für uns Dankeschön. Alle, dass der Club auch weiterhin so erfolgreich
ist. Das hoffen wir alle, ja.
Das hoffe ich auch.
Das wird
bleib da Fan. Ich bin da Fan und bleib da Fan. Und, wir gehen da alle zusammen durch. Also von mir herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch.
Und dann sagen wir, Martin, für den Moment einfach mal Tschüss. Wir melden uns dann in Kürze wieder mit weiteren brandheißen News aus dem Sport.
Wie gewohnt, in kurzen Abständen
natürlich. In immer kürzer werdenden Abständen, würde ich sogar sagen. Ja,
alles gut.
Insofern, alles Gute, Leute. Euch eine entspannte Zeit, wo immer ihr seid. Und uns drei Punkte, wo immer wir sind.
Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.